Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn. Brücken in die Zukunft war das Motto und Antworten auf Fragen unserer Zeit zu Politik, Wirtschaft und Wissenschaft war das große Thema in der Winteruniversität Iserlohn in der Zeit vom 25. bis 28. Januar in der BITZ Hochschule am Reiterweg. Bevor nun am letzten Tag Ulrich Thiele seine Firma Ketten Thiele GmbH und Co. KG in Iserlohn vorstellt, konnten wir einen Vortrag erleben zum Thema »Wie gerecht ist unser Sozialstaat und welche Alternativen gibt es?« Ich spreche mit Professor Dr. Christoph Butterwicke von der Universität zu Köln. Als erstes, Herr Professor Butterwicke, was ist Gerechtigkeit?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber bezogen auf den Sozialstaat würde ich sagen, dass Bedarfsgerechtigkeit herrschen muss. Der Sozialstaat muss demjenigen, der wenig hat, etwas geben, und da wird mehr und mehr Leistungsgerechtigkeit hochgehalten, was ich für falsch halte, dass nur noch dem im Grunde Sozialleistungen zustehen sollen, der eine Gegenleistung erbringt. Dann wird mehr und mehr nicht mehr Verteilungsgerechtigkeit angestrebt, was für mich aber ein wesentlicher Bestandteil von Gerechtigkeit ist, dass nicht die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer wird und auf der einen Seite riesige Vermögen entstehen und auf der anderen Seite mehr und mehr Menschen abgehängt werden. Das ist auch ein wichtiger Teil von Gerechtigkeit, dass zwar nicht alle gleich viel Geld, weder Einkommen noch Vermögen zur Verfügung haben sollen, aber dass die Vermögen der Reichen und Superreichen eben nicht immer weiter wachsen. Dafür muss der Sozialstaat sorgen, und umgekehrt muss er dafür sorgen, dass Menschen, alle Menschen ihr Auskommen finden. Also Teilhabegerechtigkeit wird da sehr hoch gehalten. Ich finde, die Teilhabe hängt häufig davon ab in unserer kommerzialisierten Gesellschaft, dass man Geld zur Verfügung hat, und nur wenn ein einigermaßen hohes Maß von Verteilungsgerechtigkeit herrscht, nur dann kann es auch Teilhabegerechtigkeit geben. Das Dritte, was passiert, es wird immer mehr von Generationengerechtigkeit gesprochen und damit der Eindruck erweckt, die soziale Scheidelinie in unserem Land verliefe zwischen Jung und Alt. Nein, sie verläuft nach wie vor, ja mehr denn je, wie ich finde, sogar zwischen Arm und Reich. Also innerhalb aller Generationen gibt es sowohl Arme vermehrt wie auch Reiche. Das gilt für die Kinder, wo viele Kinder 1,64 Millionen in Hartz-IV-Haushalten leben. Auf der anderen Seite viele reiche Kinder von ihren Eltern kurz nach der Geburt schon meinetwegen einen Teil des Wertpapierdepots geschenkt bekommen, damit die Eltern steuerliche Freibeträge in Anspruch nehmen können. Und umgekehrt ist es auch bei den Alten. Auf der einen Seite superreiche alte Männer wie die Gebrüder Albrecht, die mit über 90 Jahren als die reichsten im Lande gestorben sind und fast 30 Milliarden Euro Privatvermögen hatten. Auf der anderen Seite alte, meistens Frauen, die mit ihrer Rente überhaupt nicht über die Runden kommen, die häufig noch Minijobs machen, die frühmorgens Zeitungen austragen, die Regale einräumen oder die vielleicht sogar Pfandflaschen aus den Müllcontainern klauben. So sieht man, dass sich das Land insgesamt spaltet und nicht nur eine Generation ärmer wird. Und deshalb finde ich, dass dieser Begriff der Generationengerechtigkeit desorientiert, dass er falsch ist und dass stattdessen die soziale Gerechtigkeit in unserem Land wieder größer geschrieben werden müsste.
Wie kann Verteilung, soziale Gerechtigkeit denn praktisch aussehen?
Ja, zum Beispiel über eine andere Steuerpolitik. Wenn man über Jahrzehnte hinweg, wie das bei uns der Fall ist, die Wohlhabenden und Reichen steuerlich immer stärker entlastet, indem man die Börsenumsatzsteuer streicht, die Vermögensteuer nicht mehr erhebt, den Spitzensteuersatz senkt, die Körperschaftssteuer, also die Einkommensteuer der großen Kapitalgesellschaften senkt, eine Kapitalertragssteuer als Abgeltungssteuer einführt, die niedriger ist mit 25% als die Steuersätze bei den Normalverdienern, dann führt das natürlich dazu, dass der Reichtum sich immer stärker in wenigen Händen konzentriert, und man müsste das ändern, indem man die Reichen und Superreichen stärker besteuert und umgekehrt die Mehrwertsteuer eben, die erhöht worden ist von 16% auf 19%, ersenkt, weil von der Mehrwertsteuer werden diejenigen besonders hart getroffen, die eher ein geringes Einkommen haben oder die sogar Sozialleistungen empfangen, weil auch diejenigen müssen, wenn sie in einen Laden gehen, Mehrwertsteuer zahlen.
Welchen Einfluss, Herr Professor Butterwicke, haben Sie denn mit Ihrer Arbeit in politischen Gremien?
Ja, wenig, weil man wird natürlich als Gutachter vor allen Dingen dann eingesetzt, wenn man diejenigen, die da die Politik machen, bestätigt in ihrer Meinung. Das heißt, nicht die Wissenschaftler bestimmen, wohin es geht politisch, sondern das tun die etablierten Parteien und die haben wenig Interesse, einen Kritiker, einen Mahner und Warner in Sachen sozialer Gerechtigkeit wie mich zu Wort kommen zu lassen. Und deshalb versuche ich eher, Menschen zu erreichen über Vorträge, über die vielen Bücher, die ich schreibe und zu interessieren für dieses Problem wachsender sozialer Ungerechtigkeit. Und nur wenn diese Menschen reagieren und wenn die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, die globalisierungskritischen Organisationen wie ATTAC, wenn Flüchtlingsinitiativen und andere, wenn die stark sind und zusammenwirken und Druck ausüben auf die Regierenden, nur dann wird, glaube ich, sich politisch etwas verändern. Und dazu versuche ich beizutragen. Das ist eigentlich, wenn ich denn politisch Einfluss nehme, mein Beitrag dazu, die Gesellschaft zu verändern. Und ich bekenne mich auch dazu, ein Gutmensch zu sein. Soll ich denn ein Schlechtmensch sein? Und auch bekenne ich mich dazu, ein Weltverbesserer zu sein. Weil soll ich denn meinen Kindern eine schlechtere Welt hinterlassen? Nein, ich will sie verbessern. Ich will sie gerechter, ich will sie humaner, ich will sie friedlicher und demokratischer machen.
Was treibt Sie bei dieser Arbeit an?
Ja, das ist sicher so ein tiefes Gefühl, dass soziale Ungerechtigkeit bekämpft werden muss. Das hat mit bestimmten Lebenserfahrungen zu tun und einfach auch damit, dass ich von dieser 68er-Zeit geprägt bin, also die Schüler- und Studentenbewegung, die außerparlamentarische Opposition, die APO in den 1968er-Tagen, die war ja der Auffassung, man kann und muss diese Gesellschaft verändern, man muss vielleicht auch den Kapitalismus überwinden, man muss aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass es sozial gerechter zugeht im Land. Und das habe ich beibehalten in dieser relativ privilegierten Situation als Professor, während diejenigen, mit denen ich zusammen ursprünglich mal Juso-Politik gemacht habe, wie zum Beispiel auch Gerhard Schröder, dann von den Verhältnissen oder von denjenigen, die wirtschaftlich Lobbyinteressen vertreten, doch sehr stark dazu gebracht worden sind, von ihren Idealen abzulassen, während ich eben dieses Ideal der sozialen Gerechtigkeit und der systemüberwindenden Reform, wie das damals bei den Jusos genannt wurde, von diesen Idealen eben nicht abgelassen habe.
Wie schätzen Sie Altersarmut in den kommenden Jahren ein?
Ich bin der Auffassung, dass die Altersarmut zunehmen wird, aber dass es sie auch schon gibt, das ist ja durchaus umstritten in der Gesellschaft. Da wird so getan, als wären nur Kinder arm. In Wirklichkeit gibt es natürlich auch immer mehr alte Menschen, vor allen Dingen Frauen, Rentnerinnen und Rentner, die mit ihren sehr dürftigen Einkommen nicht auskommen und die entweder Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, was viele nicht tun, weil sie sich scheuen, weil sie sich schämen, weil sie zu stolz sind oder auch, weil sie fürchten, dass die Kinder in Anspruch genommen werden. Wenn die alle staatliche Grundsicherung in Anspruch nehmen, dann denke ich, würde auch deutlicher sichtbar, dass inzwischen es so etwas gibt, was ich eine Reseniorisierung der Armut nenne, also eine stärkere Betroffenheit alter Menschen. Und ich habe so ein Buch gemacht, das heißt Armut im Alter, und da versucht zu zeigen, wie eben zusätzlich zur Kinderarmut die älteren Menschen auch wieder zu einer hauptbetroffenen Gruppe der Armut werden. Das hat damit zu tun, dass die Riester-Reform, die Rürup-Reform, dass Dämpfungs-, ich nenne sie Kürzungsfaktoren, in die gesetzliche Rentenanpassungsformel eingebracht worden sind. Die Riester-Treppe, der Nachhaltigkeitsfaktor, der Nachholfaktor sind natürlich dadurch, dass auf diese Art und Weise das Rentenniveau gesenkt wird, also es beträgt eben das Sicherungsniveau vor Steuern, nicht mehr wie noch zur Zeit der Riester-Reform 53%, sondern nur noch im Jahr 2030 43%. Und wenn gleichzeitig durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, dadurch, dass die Menschen immer weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse haben, sondern eben nur Minijobs, Midijobs, Werkverträge, Leiharbeit und Ähnliches, dann ist ganz klar, dass wenig eingezahlt wird in die gesetzliche Rentenversicherung. Und wenn gleichzeitig das Rentenniveau gesenkt wird, dann laufen im Grunde zwei Linien nach unten und dann führt das dazu, dass die Altersarmut zunehmen wird, und zwar, wie ich fürchte, auch in ziemlich drastischem Maße, wenn man nicht gegensteuert.
Wie kann Generationengerechtigkeit aussehen?
Ja, ich scheue mich, diesen Begriff zu benutzen, weil ich denke, es geht darum, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Wenn man das tut, dann wird es in allen Generationen auch mehr soziale Sicherheit geben. Und was die Renten angeht, da muss vor allen Dingen dafür gesorgt werden, dass diese Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel herausgenommen werden, dass also wieder ein höheres Rentenniveau erreicht wird. Und zum anderen denke ich auch die Rente mit 67. Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit muss zurückgenommen werden, weil natürlich dadurch bedingt auch Menschen stärker Abschläge zahlen müssen und hinnehmen müssen von ihrer Altersrente. Und auch das ist also eine Reform, die im Grunde natürlich dazu geführt hat, dass Altersarmut zunimmt. Das müsste dringend verändert werden. Es müsste die gesetzliche Rentenversicherung gestärkt werden, statt wie man das gemacht hat mit der Riester-Reform, im Grunde Banken, die Versicherungskonzerne und die Finanzdienstleister besser zu stellen, müssten diejenigen besser gestellt werden, die eben ein Leben lang Leistung erbracht haben und dafür dann am Ende ihres Erwerbslebens, finde ich, auch Lohn für Lebensleistung verdient haben.
Als Professor der Universität in Köln haben Sie auch einen Bildungsauftrag, einen Lehrauftrag. Wie werden denn Ihre Vorträge angenommen? Was sagen Studenten und Studentinnen zu dem Thema Altersarmut?
Ja, ich glaube, dass Studierende sich darüber noch nicht so viel Gedanken machen, aber wenn ich das Thema in einem Seminar behandle, dann gibt es da durchaus Interesse daran und mein Ziel ist natürlich zu verdeutlichen, welchen Einfluss auch staatliche Maßnahmen und Gesetze und Reformen haben auf den Wohlstand der älteren Generation. Und auch wenn für die Studierenden natürlich das Lebensalter der Rente noch lange entfernt ist, ist es trotzdem, finde ich, sinnvoll, dass man sich auch in jungen Jahren schon Gedanken darüber macht.
Sie sprachen ja in Ihrem Vortrag von der Koalition der Willigen. Wie kann denn in Deutschland diese Koalition sich bilden oder ist sie schon da?
Na, ich sehe zum Beispiel, was die freiwillige, die ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen angeht, dass ein großes Engagement da ist. Also diese Willkommenskultur ist ja getragen von vielen Hunderttausend, wenn nicht Millionen Menschen, die sich da engagieren. Und das müsste es eben auch geben in Bezug auf die Armutsbekämpfung, denn wir werden durch die Flüchtlinge bedingt wahrscheinlich auch mehr Armut in Zukunft haben. Und nur wenn sich da alle diejenigen, die dieses Problem erkennen, zusammentun, das gilt für bestimmte Parteien oder Mitglieder in Parteien, das gilt für Wohlfahrtsverbände, für Gewerkschaften, für Religionsgemeinschaften, das gilt für Arbeitslosenforen, für Armutskonferenzen, die müssen alle zusammen daran mitwirken, dass der Sozialstaat nicht weiter um- und abgebaut, sondern dass er um- und ausgebaut wird und beispielsweise durch eine solidarische Bürgerversicherung dafür gesorgt wird, dass alle Menschen auch im Alter noch so gestellt sind, dass sie würdevoll leben können.
Herr Professor Butterwecke, herzlichen Dank. Alles gut.
Dankeschön.
In der Redaktion und Technik Charlotte Kroll, Föloc Bürgerradio Iserlohn.